Herzlich willkommen beim Pflege-Digital-Podcast. Mir hängt die Messe noch in den Knochen, deswegen habe ich gerade zum dritten Mal meine eigene Anmoderation nicht hinbekommen. Dafür habe ich aber einen guten Gast für euch mit dabei, nämlich den lieben Peter Vosshage, weil es ist schon wieder ein Quartal rum. Aha, wir sind jetzt mittlerweile hier im April 2025. Das letzte Mal, was wir gesprochen haben, Peter, zumindest vor dem Mikrofon, ist ganz schön lange her. Schön, dass du wieder hier bist für einen Quartals-Update.
Ich freue mich sehr. Moin, moin erstmal. Hier direkt aus dem Krankenzimmer. Ich musste mich auch abmelden diese Woche. Ich konnte leider nicht in Nürnberg sein, wie alle. Und freue mich umso mehr, dass ich jetzt über das erste Quartal berichten darf. Zusammen mit Christoph. Es ist super, super viel passiert. Wir freuen uns sehr. Und das Jahr wird ein sehr gutes Jahr, glaube ich.
Ja, glaube ich nämlich auch. Also A, unser News, unsere Newsliste, die wir heute besprechen wollen, ist brechend voll. Wir mussten ein paar Sachen sogar schon rausnehmen, weil wir gedacht haben, das schaffen wir wahrscheinlich in der Zeit gar nicht. Also da hat sich einiges jetzt getan am Anfang des Jahres. Und zum Zweiten, du hast ja selber gesagt, du glaubst, es wird ein gutes Jahr, habe ich auch das Gefühl, wie gesagt, es ist jetzt ein Tag nach der Altenpflegemesse, wo wir das hier aufnehmen. Mir hängt es noch in Knochen, deswegen bin ich auch noch ein bisschen heiser und wahrscheinlich ein bisschen durch im Kopf. Aber es war eine gute Messe. Wirklich, also es ist jetzt unsere vierte Altenpflegemesse gewesen und ich muss sagen, also wenn ich jetzt so von unserem Stand ausgehe, was wir da für einen Andrang auch hatten an Menschen, die eben den Care-Table und die Innovation ringsherum jetzt bei uns kennenlernen wollen, aber auch wenn ich an die anderen Stände der Technologieanbieter geschaut habe, also ob das ein Voice ist, ob das Bringniesel ist, ob das Supernurse und ist, es war richtig viel los, die Leute hatten gute Laune und auch anscheinend wieder den Willen zu investieren. So, also das vielleicht mal für dich als kurze Zusammenfassung und auch abends, wenn man sich so mit den Ausstellern getroffen hat, auf den Messeständen noch oder auch mal in der Bar oder im Restaurant, also auch da hatte ich jetzt zumindest das Gefühl, dass die meisten wieder, ja, im Gegensatz zu vielleicht den letzten 1-2 Jahren besser drauf gucken und einen positiveren Ausblick auf die Zukunft haben.
Das hatte ich auch das Gefühl. Also ich habe natürlich alles live verfolgt hier. Im Krankenbett lag ich mit meinem Fuß hochgestellt und gekühlt, wie sich das gehört. Und habe die ganzen Posts verfolgt. Alle haben die Kameras gestrahlt, haben auch sehr schöne Formate gefunden. Und ich habe mich auch mit dem Kollegen unterhalten. Und man muss auch sagen, in der neuen Konstellation, in der die Messe jetzt stattgefunden hat, muss man sagen, es gab neue Formate, die Hallen waren voll, die Stimmung war gut. Das hat wirklich einen sehr guten Eindruck gemacht und man merkt, dass die Branche nach dem doch sehr, sehr schwierigen Zeiten jetzt wieder nach vorne guckt, auch stabiler steht. Wir reden ja auch mit vielen Betreibern, die Ertragslage ist wieder besser. Mit Sicherheit lecken noch einige ihre Wunden. Auch eine gute News, die wir jetzt die Tage haben, unser neuer Gesundheitsminister, voraussichtlich Tino Sorge, schlägt schon erste positive Wellen. Also wir merken das sofort, weil wir natürlich, wir hängen ganz, ganz stark daran, dass Leute in die Zukunft investieren. Das ist Pflegemarkt als Know-how- und Datendienstleister, merkt das sofort, wenn die Leute unsicher werden, dann rufen sie nicht mehr an.
Ja, das glaube ich. Und Tino Sorge, ich meine, der Nachname steht jetzt irgendwie in dem Fall nicht für den positiven Ausblick, den wir da gemerkt haben, aber ich glaube, die Branche blickt ganz hoffnungsvoll darauf, was da jetzt passiert nach den letzten Jahren, oder?
Genau, und in Tino steckt ja auch No und dann No Sorge. Also, das macht es ja vielleicht auch
Spaß. Wow, Peter. Ich meine, Sympathiepunkte bei mir hat er sowieso schon, weil er aus Sachsen-Anhalt kommt. Der ist jetzt ja nicht weit entfernt von uns. Also, Dessau-Magdeburg ist jetzt nicht der Riesensprung, auch wenn es jetzt natürlich viel nach Berlin geht.
Das Gesundheitssystem hängt ja auch zusammen. Ne? Das ist ja das Wichtige. Das Gesundheitssystem hängt zusammen. Das heißt, wenn die Krankenhäuser Probleme haben, dann merken wir das natürlich auch in der Pflege. Ne? Das heißt, Krankenhäuser, die dann Abteilungen schließen, die sich dann stark verändern müssen, die Probleme haben, das merken wir in der ganzen Region. Ne? Und da sind wir natürlich darauf angewiesen, dass wir smarte, kluge Entscheidungen treffen. Und jetzt ohne irgendwem nahe treten zu wollen, in den letzten Jahren hat hatte ich nicht das Gefühl, dass wir da viel getan haben an der Stelle, um Sicherheit zu schaffen, weil wir brauchen ja Sicherheit. Das ist ja das Wichtige. Jeder, ob gemeinnützig oder privat, jeder Betreiber braucht eine gewisse Sicherheit, auf die er sich verlassen kann. Und wenn es wenig Geld gibt und es klar ist, ja, dann kommen wir halt mit weniger Geld zurecht und suchen uns andere Wege. Wir suchen uns dann Wege, das werden wir schon machen, aber wir brauchen Stabilität, ne? Und das ist wichtig und ich glaube, das gibt uns so ein gutes Signal. Und wir hatten, vielleicht auch um das mal zu würdigen, jetzt hier Bayern auch mit nach vorne gehoben, jetzt auch eine Meldung, die sehr gut geklickt hat, sag ich mal, da gucken wir natürlich auch drauf. Die Einbettzimmer-Regelung für Bayern ist gekippt worden. Das ist natürlich aus unserer Sicht ein gutes Signal, weil es so ein bisschen den Markt entfesselt. Also die Einbettzimmer-Strategie, die ist natürlich, die hat ihren Hintergrund gehabt und hat mit sicherlich auch Gutes bewirkt. Aber eine hundertprozentige Einzelzimmerquote vernichtet teilweise auch Bestand und bringt auch Probleme mit sich beim Bauen. Und einen gewissen Anteil an Zweibettzimmern ist verträglich, ist auch zuträglich für die Betreiber ist ein positives Signal, dass etwas getan wird an diesen Regulatoriken, wo natürlich alle nachlechzen und dem Markt auch ein bisschen die Freiheit zurückgeben, wer es schafft, es so zu bauen und so anzubieten und auch die Belegung hinzubekommen, der hat doch dann auch seinen Dienst getan.
Mhm. Gleichzeitig muss man natürlich dazu sagen, als ich das erste Mal gesehen habe, und ich meine, ich komme jetzt nicht aus dem Bau von so einer Pflegeeinrichtung, auch nicht aus dem Betrieb, ich dachte mir so, naja, eigentlich so Einzimmerstrategie, wenn ich mir vorstelle, wie es bei mir später sein soll, dachte ich, das ist eigentlich was Positives, ne? Also, dass man damit natürlich die vielleicht Lebens- und Wohnqualitäten in so einem Pflegeheim zum Beispiel nach oben schraubt. Da hast du gesagt, ja, ist schon so, aber es gibt natürlich noch eine Kehrseite, die hast du ja auch gerade schon beleuchtet, eben mit dem Bestand, den man dann eben umrüsten muss, den man vielleicht nicht umrüsten kann in vielen Fällen und dass das Ganze natürlich teuer ist, ne?
Genau, das Ganze ist teuer und nicht jeder möchte auch alleine leben. Also natürlich gibt es Leute, die sagen, auch bloß nicht, ich möchte mein eigenes Zimmer. Einfaches Beispiel von meiner Oma, die in einem Zweibettzimmer wohnt. Teilweise gibt auch leider Gottes Familien, in denen beide pflegebedürftig sind, die dann in ein Zimmer ziehen können. Die müssen, du musst dir vorstellen, du wohnst mit deiner Frau dann in zwei verschiedenen Zimmern. Möchte man sich dann auch nicht wünschen. Von daher, ich kenne genug Betreiber, die sagen, ja, so 20% Zweibettzimmer ist durchaus machbar und kann man am Markt platzieren. Und wie gesagt, es ist ja auch immer eine Budgetthematik. Also wir dürfen auch nicht uns dann zu verkünsteln. Ne? Also wir müssen ressourcenschonend arbeiten und man muss es halt auch bauen können und gerade auch der Bestand sollte dann nicht gefährdet sein, der schon da ist und funktioniert.
Mhm. Tja, dann gibt es noch einen anderen Punkt, bei dem Bayern, ich sag mal, nach vorne spurtet, nämlich den Digitalpakt Pflege, der quasi als Unterstützung der Heike-Agenda Anfang des Jahres unterzeichnet wurde. Beteiligt waren da eben unter anderem Ministerin Judith Gerlach und Vertreter eben aus Pflegewirtschaft, Wissenschaftsverbänden, Angehörige und Co. Und Kern davon soll ja sein, einen Fokus auf menschenzentrierte digital unterstützte Pflege zu haben. Und dafür gibt es eben nochmal 31 Millionen Euro bis 2029. Bayern passiert ganz schön viel, oder Peter?
Ja, das finde ich sehr, sehr gut, weil wir merken natürlich auch, wenn wir einfach Anfragen bekommen für Greenfield-Analysen, wie das Neudeutsch heißt, also wo darf ich noch oder wo sollte ich noch, wo kann ich noch eine Einrichtung hinbauen? Und da gibt es ganz klare Prioritäten von Bundesländern. Ne? Also da ist immer NRW dabei, da ist Bayern dabei, oft Baden-Württemberg dabei und dann kommt schon die zweite Kategorie an Bundesländern. Und das möchte man ja auch nicht bewirken. Also es ist ja nicht so, dass die Leute mit den Hufen, also scharren, um neue Einrichtungen zu bauen, sondern wir müssen eben auch dafür sorgen, dass Investoren Lust haben, eine Einrichtung zu entwickeln, weil diese Investitionen müssen sich über 20 Jahre rechnen. Das heißt, das ist ein langer Zeithorizont. Ne? Also die meisten wissen, dass Christoph hier auch ein Bauprojekt hat hier nebenbei oder vielleicht auch gar nicht mehr so nebenbei, sondern man baut das nicht für die Ewigkeit, aber so ein Heim sollte auch länger als 20 Jahre stehen und dafür brauchen wir natürlich eine gewisse Stabilität und Sicherheit und da muss man sagen, ist Bayern Vorreiter und sicherlich auch werden da einige hingucken und sagen, okay, wie können wir uns dann auch anpassen? Und man muss ja auch fairerweise sagen, es gibt kein ostdeutsches Bundesland, was eine Einzelzimmerquote hat. Ne? Das muss man halt auch, also man muss es sich halt auch leisten können. Ne?
Ja. Naja, und ja, wie du schon gesagt hast, also tatsächlich auf der Messe wurde ich öfter auf den Hausbau als auf meinem Produkt oder in den Podcast angesprochen. Ich weiß nicht, ob ich das als positiv oder negativ bewerten soll, aber naja. Nee, aber nochmal zur Heike-Agenda und zum Pakt selbst. Im Prinzip geht es darum, um das, was auch bei mir im Podcast hier ganz oft besprochen wird, was man da eben in die Fläche bringen soll. Es geht eben um die Forderung eben von einer 100% WLAN-Strategie, also dass wirklich so eine Basisinfrastruktur geschaffen wird. Es geht um KI-geschützte Pflegedokumentation, also unsere Kollegen von Connex wie Wendy, Medifox, Voice, zu dem wir heute auch noch kommen, werden da natürlich sicherlich profitieren. Und es geht um den Ausbau von mobilen Pflegelabs, sage ich mal, wo man einfach Technologien kennenlernen kann. Also eine ganze, ganze Menge, die da eben mit diesen 31 Millionen bis Ende des Jahrzehnts so gemacht werden soll. Jetzt schauen wir einfach mal, wie es wirklich dann in den Einrichtungen in der Basis ankommt. Ich finde, es ist eine schöne Sache.
Es geht absolut in die richtige Richtung. Und ich glaube, das spüren wir beide auch schon sehr lange, dass wir das Management auf unserer Seite haben, dass man da kaum noch Widerstände hat, die nicht begründet sind. Ne? Also klar, wenn Budget oder Strukturen es nicht hergeben, WLAN oder was auch immer, worüber wir schon geredet haben, aber es ist nicht mehr so per se nicht möglich. Ne? Also das ist nicht so lange her, dass man einfach viele Ressentiments hatte gegenüber digitalen Anwendungen, und das ist heute anders. Und vielleicht dann Überleitung zur Management-Rubrik. Wir sehen eben viele Manager, die auch ja einfach dadurch, dass die auch mal wechseln, wie jetzt hier Dean Kolmsee von Advita zu Rena fahren. Der Schritt ja war für mich war bemerkenswert. Advita, ein sehr 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 guter Betreiber, hat sich jahrelang sehr stark auf das betreute Wohnen, also sehr komplexe Strukturen, betreutes Wohnen, Intensivpflegezentren, eher stationäre Intensivpflege, WGs, tolle Immobilien gehabt, 50 Bauprojekte parallel betreut, also wirklich Wahnsinn. Herr Dr. Feensen, kennen die meisten aus dem Podcast wahrscheinlich, und Dean Kolmsee, lange bei Advita gewesen, jetzt zu Rena Fahren gewechselt, auch ein sehr traditioneller Betreiber in Berlin, Herr Fahren, und ja, also auch ein komplexer Betreiber, sehr, sehr groß geworden, mit seinen Standorten auch in China, kann man sich auf der Webseite angucken. Toller Betreiber, und bei Advita muss man sagen, nach der Übernahme ist das schon etwas unruhig geworden. Und ja, jetzt mit Dean Kolmsee haben sie sicherlich wenn man es in Fußballersprache so sagen würde, schon auch jemanden verloren, der wichtig fürs Team war. Dazu Sascha Sassen von Corion zu Hesena gegangen. Ich habe extra noch mal geguckt. Ja, schöner kleiner Betreiber. Ich hatte hier Statistik mir aufgerufen, 10 Standorte, wenn ich jetzt richtig war. Genau, 10 Standorte, über 700 Plätze. Ja, auch ein Schritt, ne? Also, ich meine, Corion kennen alle hier. Ist ein Betreiber, einer der größten Betreiber in Deutschland, deutschlandweit unterwegs. Andere Strukturen natürlich als in einer Einrichtung mit 10 Mann, also 10 Standorten. Da wird man sicherlich viel, viel mehr steuern können, als wenn man jetzt in einem französischen Konzern agiert. Und wir wünschen dem Herrn Sassen sehr viel Erfolg. Auch eine interessante Nachricht, weil das auch nicht so oft passiert. Ich habe mit Herrn Mitzenheim gesprochen, was ihn denn dazu bewogen hat. Und er hat gesagt, ja, super Chance, ganz toller Arbeitgeber, Arbeiter-Samariter-Bund Baden-Württemberg.
Kommt von Jukka, ne?
Genau, kommt
Kommt
von
von einer
Jukka.
privaten, vom privaten Träger.
Genau. Und ist den Schritt andersrum gegangen. Ich hatte im Stream gesehen, der Zito Aufmacker hatte es kommentiert, vom Pflegebutler, er ist den Weg von gemeinnützig zu privat, und Herr Mitzenheim jetzt andersrum. Und ich bin ja Riesenfan von den gemeinnützigen Trägern, weil die werden oft unterschätzt, weil sie natürlich auch nicht so einfach zu verstehen sind. Also wer von außen kommt, denkt immer, dass im Grunde gibt es 10 große Verbände und die gehören alle zusammen und so. Aber das ist natürlich viel, viel, viel komplexer. Und Herr Mitzenheim, lange in der Branche, sehr sympathisch, sehr fachlich, Riesenbereicherung für den ASB, und auch der ASB Komplexträger, ne? Also das ist nicht nur Pflege, da sind sehr, sehr viele Bereiche, denen er sich jetzt beschäftigen kann, und ja, wünschen ihm viel Erfolg. Ein weiterer Wechsel, die Doreen Maschaub, auch von New Care zu Agentum gegangen. Und quasi die Überleitung. Warum
einen habe ich noch, bevor wir die Überleitung
machen. Ah, du hast sogar noch einen.
Einen habe ich noch, einen haben wir auf der Liste vergessen, aber der hing mir tatsächlich ein bisschen in den Knochen. War auch beim letzten Pflege Digital, ist habe ich mit dabei. Dr. Matthias Hartmann von Diakoneo hat da doch auch recht überraschend den Posten als Vorstandschef eben aufgegeben und zieht jetzt weiter. Man weiß noch nicht, wohin es geht, aber ich wünsche da Matthias auf jeden Fall alles Gute.
Auch von meiner Stelle. Also dann nochmal die Überleitung.
Jetzt die Überleitung, jetzt die Überleitung.
Genau, was ist denn da los, fragt man sich. Ne? Also wenn natürlich gute Führungskräfte das Unternehmen verlassen und leider Gottes mussten wir dann letzte Woche feststellen, auch einer der meistgeklickten Artikel, Agentum-Gruppe, musste Insolvenz oder ich glaube Insolvenz in Eigenverwaltung anmelden. Das ist natürlich ein Signal für die Branche, was wir nicht gerade brauchen. Also wir haben eigentlich gesagt, wir haben das Gefühl, es wird ein gutes Jahr. Klar, Platz 21 in der Top 30 Betreiber-Rangliste.
Wie viele Standorte wurden da betrieben, Peter, von Agentum?
Ich habe das auch hier. Agentum hat 40 Heime, also das sind über 3.700 Plätze, das ist wirklich ein richtiges Brett. Auch der Betreiber ist noch nicht so alt, hat einen Investor dahinter, Fokus der Einrichtung ist Mitteldeutschland bis Norddeutschland und wie gesagt, Platz 21 der Top-Betreiber und natürlich für uns, für die Branche immer schwierig, weil Investoren, und dazu zählen auch Banken, Versicherungen, alle, die auf unsere Branche drauf gucken, finden das natürlich merkwürdig, wenn von den Top-Betreibern jemand auf einmal Insolvenz anmelden muss. Und das ist ja nun nicht das erste Mal. In den letzten 3 Jahren haben wir da wirklich viel, viel erlebt.
Wobei man da auch sagen muss, also zumindest gefühlt, jetzt aktuell noch ein bisschen weniger. Also klar, das mit Agentum ist jetzt auf jeden Fall bitter. Gerade in einer Phase, wo man das Gefühl hat, okay, jetzt ist wieder so Momentum da, jetzt gibt's einen Aufschwung. Aber ich meine auch, abseits der Pflege, ne, in der normalen Privatwirtschaft gibt's natürlich auch jedes Jahr Unternehmen, die aus diversen Gründen Insolvenz anmelden müssen. Das heißt, also eine gewisse Quote gibt's da wahrscheinlich eben auch in der Pflege, logischerweise jedes Jahr.
Das ist so, ich will immer nur auf diesen Punkt hinaus, wir müssen halt als Branche auch gucken, was für Signale wir senden und von daher ist das schade und ich hoffe auch, also wenn du mich gefragt hättest vor 4 Jahren und ich hätte einen Haken machen müssen wer es schwierig haben wird, dann das kann man von außen sehen. Man kann von außen sehen, welche Bundesländer man hat, wie groß die Einrichtungen sind und man kann dann ungefähr ahnen, wer Schwierigkeiten bekommt. Das ist nun mal so, weil wir halt so ein Infrastrukturanbieter sind als Pflege und wenn die Infrastruktur nicht auskömmlich refinanziert ist oder wenn die Infrastruktur schlecht ist, dann habe ich Schwierigkeiten am Markt. Die Mitarbeiter wollen gerne in neuen Einrichtungen arbeiten, mit vielleicht mit Hilfsmitteln, die ihnen den Alltag erleichtern und dann habe ich natürlich mit altem Bestand Schwierigkeiten und wir haben auch leider ein bisschen zu viel bezahlt in den letzten paar Jahren für die Betriebe. Das heißt, die Preise waren sehr hoch und die Nachfrage war sehr, sehr, sehr stark und da gab es Übertreibung und ich hoffe, dass das jetzt auch vielleicht mit der nächsten Meldung, die uns auch noch ein bisschen mehr wehtut, Herr Clemens Remsi, Remy ist bei Kenby raus, schon ein zu weit, denn musste Kenby kurz danach, haben wir gesehen, Kenby auch Insolvenz anmelden. Wir haben uns die Standorte angeguckt, über 80 Standorte, Wohngruppen, Tagespflege, Pflegedienste, betreutes Wohnen, 8 Cluster, kann man ungefähr sagen, die wir so in den Daten gesehen haben, war auch ein Start-up, was versucht hat, mit Technologie die Pflege, das Pflegesystem zu verändern, das Angebot von Pflege, die Struktur, den Aufbau von Unternehmen mit KI zu verändern und 60 Millionen Euro aufgenommen. Das ist natürlich auch ein Paket, was man auf den Schultern hat und die Meldung hat die Branche, glaube ich, auch bewegt.
Ja, hat in dem Fall ist leider das Technologie-Play sozusagen nicht aufgegangen. Also die Idee dahinter war ja im Prinzip einen deutlich digitaleren Pflegedienst aufzubauen, also mit schlankeren Strukturen, automatisierten Prozessen und so weiter, indem man eine eigene Technologieabteilung eben hat. Und wir hatte ja der Clemens auch sowohl bei uns auf dem Summit in Dessau als auch im Podcast mit mir gesagt damals, dass man da wirklich viele, viele Entwickler auf der eigenen Payroll hat, nicht als Dienstleister und damit eben an Pflegetechnologien arbeitet. Hat jetzt in dem Fall leider nicht geklappt, aber ja, Clemens wünsche ich auf jeden Fall nur das Beste für die nächste Station. Schade, dass das in dem Fall nicht geklappt hat.
Genau. Ich schätze mal, dass es auch weitergehen wird. Also, dass wir da in 3-4 Monaten auch Meldungen haben werden. Verfolgen das auch live, genau wie bei Agentum. Natürlich gibt es da Bestand, der gut funktioniert. Und das ist natürlich auch immer eine Chance, so ein Schnitt. Genau. Kollegen, nur das Beste. Vielleicht noch einmal aus der Rubrik Intensivpflege. Auch hier die CCC-Gruppe musste Insolvenz anmelden. Relativ großer Anbieter, stark gewachsen in den letzten Jahren. 200 Versorgungen für einen Intensivpatienten. Das ist richtig viel. 3 Heime, 7 Wohngruppen, 10 Dienste, die diese Gruppen betreuen und auch nach Hause kommen. Auch da hat man die letzten 12 Monate eben Verschiedenes gehört. Ich muss fairerweise sagen, ich bin da nicht so stark in den Regulatoriken drin, aber ich wurde 1-2 Mal eingeladen als Referent, weil wir natürlich immer so ein bisschen den Puls auch zeigen können, gibt es Neugründungen, gibt es Deals. Und da ist es so, dass aktuell die Pflegesatzverhandlungen mit den Kassen verzögert werden. Und da trifft es dann auch wieder diejenigen, die vielleicht in der Transformationsphase sind, die sich zu viel zugemutet haben an Bauprojekten oder an Zukäufen. Hier haben wir natürlich keine Insights, aber das ist eine Meldung, die mich überrascht hat. Weil bei der Größenordnung, war eine Meldung, die dann ja reingeflattert ist, wo wir gewundert haben. Ja.
Ja, eine Meldung, die mich sehr überrascht hat, und ich glaube auch viele Hamburger, du bist ja selbst Hamburger, Peter, und jetzt geht's wieder weg von den Insolvenzen und hin zu, es bewegt sich anderweitig was im Markt. Die Stadt Hamburg hat zugekauft.
Genau, ja, das ist also, die Stadt Hamburg ist jetzt größter Betreiber von Pflegeheimen in Hamburg. Ich wohne in interessanter Weise Luftlinie 200 Meter von einer sehr schönen Einrichtung. Die Stadt Hamburg hat die Einrichtung als Infrastruktur erkannt und natürlich auch gesehen, dass ihre Betriebe einfach sehr schöne Lagen haben. Ne? Und auch da gehört so weit dazu, wenn Pflegeheime sich in der Innenstadt nicht lohnen, vielleicht findet man auch eine andere Nutzungsmöglichkeit. Und das war sicherlich auch ein Hintergedanke neben vielen. Und die Stadt Hamburg hat das zurückgekauft, ist jetzt in einer eigenen Betriebsgesellschaft. Wie die Hamburger so sind, sehr unaufgeregt. 2 Wochen später haben wir das vergessen. Und jetzt sind wir Besitzer von 20 Einrichtungen. Und ist ein gutes Signal, finde ich, dass die Stadt investiert hat, weil sie ja damit zeigt, wie wichtig das ist. Ne?
Ja, ich dachte ehrlich gesagt damals, ich hatte ja auch schon Katja Lohmann bei mir im Podcast, sie war auch in Dessau beim Summit, hat da einen Vortrag gehalten. Ich dachte immer schon die ganze Zeit, das ist ein städtischer Träger, aber war es gar nicht, es war in privater Hand bei der Vonovia. Also ja, war ich informiert.
Genau, es war ja mal so und hat sich jetzt wieder geändert und wie gesagt, die Einrichtungen sind sehr schön. Wir haben da verschiedene Konzepte. Ich glaube auch in Korsakow-Einrichtungen. Und das ist, wie gesagt, sind tolle Lagen auch von den Einrichtungen. Schöne Gebäude in Schuss gehalten, alle tolle Standorte. Auch gut digitalisiert, wie wir vernehmen konnten. Sehr viel WLAN-Investments gehabt, überrascht. Ja, also die alte Baustruktur braucht sehr, sehr viel Invest, wenn man alles ausleuchten möchte. Da können wir ganze Abende mitfüllen. Und ansonsten sehen wir auch sagen wir, 1-2 positive Signale. Wir sehen, die Wohngruppen und das betreute Wohnen wächst recht stark in Q1. Wir haben da relativ viele neue Standorte zählen dürfen und haben jetzt beim betreuten Wohnen über 100 neue Projekte gemeldet bekommen. Das war in Q4 waren es über 60, in Q3 letztes Jahr waren es 85. Also das ist schon ein bisschen Ausreißer. Also das sieht man, das funktioniert. Auch bei Wohngruppen sind wir bei über 40 Wohngruppen in Q1. Pflegeheime stagniert. Das ist einfach auch die Meldung, die wir natürlich die ganze Zeit bringen. Das ist deutlich schwieriger zu refinanzieren. Und betreutes Wohnen und Wohngruppen sind teilweise kleiner natürlich und haben mehr Nutzungsmöglichkeiten. Da bin ich ein bisschen variabler und deswegen passiert da sehr viel. Deutsche Fachpflege hat 3 neue Standorte eröffnet, ne, Intensivpflege, Anbieter, Marktführer und Leusburg Pflege fand ich auch mal interessant, auch sehr aktiv auf LinkedIn, kann man da gerne folgen. 2 neue WGs eröffnet, also da ist richtig Musik drin. Wer sein Startup, seine digitalen Anwendungen für WGs und betreutes Wohnen offeriert, der hat im Moment Rückenwind. Da muss man sagen, bei Pflegeheimen ist das etwas schwieriger.
Da sagst du was, da kann ich auch ein Lied von singen tatsächlich aktuell, aber naja, ansonsten gab es ja noch ein paar mehr Deals in der ganzen Sache, also schön meine Neugründung mit den WGs. Cosmea hat zugekauft, ne?
Genau, Cosmea zugekauft, auch da lange nicht mehr zugekauft, also was wir offiziell gesehen haben, auch deswegen positive Meldung, es passiert wieder was im Markt. EMEA hat sich von einigen Einrichtungen getrennt, also man merkt, dass größere Betreiber ihre Portfolios, sage ich mal, screenen und dann auch Teile rausverkaufen, weil sie vielleicht für bestimmte Bundesländer nicht die Zukunft sehen oder für sich selber eben ein bisschen die Komplexität reduzieren wollen, weil 16 Bundesländer, also ich möchte mir nicht vorstellen, wie das ist, wenn man für 16 Bundesländer die gesamte Doku, die gesamte Infrastruktur, die Pflegesatzverhandlung und in jedem Bundesland gibt es andere Regeln, das ist wirklich Wahnsinn. Und wir haben dann Gerüchteküche, kann man im Netz auch nachlesen. Die Senecura in Österreich soll verkauft werden, auch ein relativ großer Player. Also es passiert was im Markt. Man sieht, dass natürlich auch Investoren aus dem Markt letztendlich raus wollen, einfach auch strategisch. Jetzt gucken müssen, wie sie ihre Betreiber, die sie aufgebaut haben, weil es eine Fondslaufzeit gibt beispielsweise von 7 bis 10 Jahren, dass sie eben auch ihre Assets verkaufen wollen. Und da sieht man, dass das langsam kommt. Da wird es, glaube ich, dieses Jahr einige neue Meldungen geben, wo wir dann auch wieder diesen positiven Spirit zurückbekommen. Und auch eine Meldung, die fand ich interessant, weil das unser nachgelagerter Markt ist, Homecare. Da sind Medi, Markt und Unicell fusioniert. Und Unicell kenne ich sehr gut, sitzt da oben in Ratekau, hier ist nicht weit weg von Hamburg. Und wurden jetzt neu firmiert, ein recht großer Anbieter dadurch geworden. Ist auch ein strategischer Investor hinter die GIMF-Gruppe. Und auch das zeigt, dass Leute sich in diesen Markt reinbewegen, weil das ist ja alles nicht einfach, ne? Also wir haben hier Fachkräftemangel, wir haben irgendwie die Refinanzierung mit den Krankenkassen, ist nicht einfach. Und wenn investiert wird, dann sieht man, dass es eben Leute gibt, die an den Markt glauben und die auch an dem Markt Geld verdienen können. Und deswegen reite ich da so drauf rum, das ist extrem wichtig.
Ja, und das ist ja nicht die einzige Message, die uns zeigt, dass an den Markt geglaubt wird. Gehen wir jetzt mal rüber zu den Startups, zum Technologiegeschehen. Große Meldung in den letzten Wochen, Voice, ne? Ich meine, auch bei mir im Podcast natürlich rauf und runter gebetet, jeder Träger möchte gerade sprachbasierte Pflegedokumentation einführen und da sind die Jungs von Voice natürlich ganz vorn mit dabei. Glückwunsch an Fabio und Marcel für die 9-Millionen-Runde mit doch sehr renommierten Investoren.
Wahnsinn, also ganz toll, ich verfolge das auch sehr gerne. Ich finde auch, bin auch neidisch über den Namen. Also ich finde den Namen auch einfach sensationell. Man sieht das an allen Ecken und Enden. Also ich war eigentlich eingeteilt diese Woche für die DEMEA in Berlin. Weiß nicht, wer sich eigentlich überlegt hat, dass diese beiden Events in einer Woche sind.
Immer schon. Also ich glaube, die machen das mit Absicht. Ja, so.
Ja, genau. Also eigentlich könnten die ganz gut aufeinander abgestimmt sein, weil die beide, ich habe sehr, sehr viele erlebt, die an beide Veranstaltungen, die an beiden Veranstaltungen teilgenommen haben. Die einen Tag in Berlin waren, einen Tag dann nach Nürnberg gedüst sind. Und auch da Voice auf der Bühne gewesen mit Maximilian Greschke, mit Recare. Jetzt ein Klinikprodukt gelauncht. Wahnsinn. Also wirklich ein Tempo ist für die Pflege ein super Signal. Hat Leuchtturmwirkung, weil dadurch natürlich Investoren auf die Pflege gucken, die mit der Pflege nie was am Hut hatten. Ne? Also und das finde ich ist eine ganz tolle Geschichte.
Ja, und ich meine, Voice selbst sagt ja, aktuell sind sie knapp in 600 Einrichtungen unterwegs. Mal bis Ende 2025 möchte man sich da auf 2.500 Einrichtungen hocharbeiten, so vervierfachen. Das ist natürlich ein extremes Wachstum und Grundlage dieser Runde waren sicherlich nicht nur der Erfolg in den Pflegeeinrichtungen, aber sicherlich auch als Basis, sondern der Ausblick auf die auf den Klinikbereich, dass man jetzt eben sagt, okay, zukünftig Voice nicht nur noch als Sprachdokumentationsanwendung für Pflegeeinrichtungen, sondern vor allem auch für zum Beispiel Kliniken. Und da wird kooperiert man ja mit Recare, die man vor allem aus dem Entlassmanagement jetzt in dem Fall kennt. Starke Nummer, 9 Millionen Euro Kapital, kann man viel mitmachen und mich freut es wirklich sehr für die Jungs, weil man da natürlich schon eigentlich von Anfang an quasi dabei war und so beobachtet, wie die sich hocharbeiten und einfach einen grandiosen Job machen. Andere Runde.
Dann auch noch sympathisch.
Ja, total. Eine andere Runde gab es auch noch. Fabel, gut, ist jetzt eher für die Pflege zu Hause, eine App, ne, also die quasi pflegende Angehörige unterstützt, hat auch einen Millionenbetrag, nämlich 1,3 Millionen Euro in der Pre-Seed-Runde sich gesichert und baut damit eben ihr Geschäft aus.
Genau, Hamburger Startup geht vor allem um app-zentrierte Anwendungen für pflegende Angehörige. Ist auch ein Thema, was es natürlich, wo schon einige Angebote existieren, wo aber, glaube ich, immer noch ein riesen Nachholbedarf ist. Insofern drücken wir den beiden Damen die Daumen. Ich habe mich ein bisschen auf der Webseite, auch am LinkedIn-Profil rumgetrieben und gute Ansätze. Hauptschwierigkeit ist, pflegende Angehörige zu erreichen. Also das ist wirklich eine Zielgruppe, die nicht so einfach zu bekommen ist. Kann ich nicht von singen. Und deswegen gute Finanzierung. Damit kann man natürlich das Marketing, das Produkt auch stärken und das brauchen wir auch. Wir haben ja mit Lindera gesehen, was für einen langen Atem man haben muss und am Ende ist es dann so, man muss halt gucken, dass man sich im Markt behauptet und dass man eben auch so auskömmlich refinanziert werden kann. Und ich glaube, Lindera hat nachgewiesen, dass sie Stürze verhindern können, dass sie Mobilität steigern können und da werden wir dann auch einfach einen Durchmarsch sehen von Lindera und anderen, die dann einfach dann sich am Markt beweisen müssen, ohne dass sie dann eine DIPA werden. Die DIPA können wir, glaube ich, emotional erstmal abhaken.
Ja, also das ist ja wirklich das Thema, ne? Also Lindera, würde ich sagen, eines der Technologieunternehmen, die sehr viel Zeit und sicherlich auch sehr viel Geld in die Listung als DIPA gesteckt haben, hatten ja schon vor einiger Zeit quasi erstmal die erste offizielle Absage dafür bekommen. Und da war aber die Diana, die Gründerin, noch sehr kampfeslustig, sage ich jetzt mal. Er hat gesagt, hey, wir geben nicht auf, wir machen weiter, wir probieren dies, wir probieren das. Hat jetzt leider vor ein paar Wochen dann doch eine PR-Mitteilung rausgegeben und auch sie privat auf ihrem LinkedIn-Profil, dass man das Thema jetzt wohl erstmal ad acta legt, so traurig wie es ist, dass man da eben so viele Ressourcen hat verwendet. Und ja, Stand heute 2025 weiterhin keine DIPA.
Aber ein tolles Produkt, eine Riesenmarke. Ich habe sie letztens in der Wirtschaftswoche gelesen, also gesehen, unter einem der Top-Startups war Lindera, also auch eine von den Startups, die eben auch außerhalb unseres Ökosystems eine Wirkung erzeugen. Und auch das finde ich wieder ganz toll, weil dann die Leute sagen, was machen die und was ist das für ein Markt? Weil auch, ne, wir sind ja schon so lange da drin, für uns ist das normal, dass das ein großer, prosperierender Markt ist, aber es ist ja bei weitem nicht allen klar, was Pflege so bedeutet.
Ja, das stimmt. Aber wie dem auch sei, Diana, mit ihr hatte ich dann auch mal so drüber gesprochen und geschrieben, wird sehr wahrscheinlich auch einen Beitrag bei uns beim Pflege-Digital-Summit haben. Und damit leite ich mal über zum letzten Chapter für die Folge heute. Also das Programm füllt sich für den Pflege-Digital-Summit und es gibt auch location-technisch einiges Neues. Wir haben schon viele erste Anmeldungen, haben ja eigentlich bisher nur einen LinkedIn-Post gemacht, dass es überhaupt losgeht. Also das freut mich sehr, dass da eben das Feedback aus dem letzten Jahr so positiv ist und sich viele direkt jetzt schon eben die ersten Tickets gesichert haben. Und ja, was kann man schon verraten? Also Diana bin ich im Gespräch, dass sie da ihre DIPA-Erfahrung unter anderem mal mit uns teilt. Zugesagt haben ansonsten bisher im Programm zum Beispiel der Marc Urban, der war ja schon letztes Jahr dabei, Pflege 40 unter 40 bei euch auch mit dabei und einfach ein guter Typ mit spannenden Einsichten. Dieses Jahr wird es da eher um das Thema Telematik-Infrastruktur gehen und zwar, was kommt nach der gesetzlichen Frist. Also klar, jetzt gerade arbeiten alle dahin, okay, so dieses gesetzliche Minimum zu erfüllen bis zum Sommer. Aber was macht man danach eigentlich mit dieser Technologie tatsächlich im Praxiseinsatz in der Einrichtung? Da soll es darum gehen. Auch zugesagt haben wir, hat mir die Jana Förste, also CEO von Cura, war ja auch zuletzt bei mir im Podcast, hat da schon ein bisschen darüber erzählt, Hackerangriff auf Cura und dadurch gezwungenermaßen Turbo-Digitalisierung, Umzug in die Cloud und. Da wird es ja nochmal tiefere Details in Dessau in der Session geben, wo sie das sagt. Florian Oven von Digatus wird mit Gregor Plickert von Münchenstift, Leiter IT von der Münchenstift, auch einen Vortrag geben zum Thema Architektur und Digitalisierung, Architektur und IT. Warum ist das heute immer noch nicht selbstverständlich? Was sind so Fallstricke und was sollte man bereits im Planungsprozess von so einer Einrichtung beachten? Und ich kann auch so viel sagen, zum Thema Entlassmanagement wird es sehr wahrscheinlich auch was geben. Und ja, also wie gesagt, das Programm füllt sich, wird da wieder viele spannende aktuelle Themen im Technologiebereich geben.
Und wir haben eine richtig coole Location noch dazu gewonnen. Also letztes Jahr dabei war, also der Vorabend. Ich will jetzt nicht sagen, das war das Highlight, aber es war auf jeden Fall ein ganz, ganz toller Abend. Selten so einen schönen Abend erlebt. Mit Leuten, die sich ja nicht alle sofort kannten. Also natürlich, wir beide haben viele gekannt, aber wir haben da wirklich eine tolle Stimmung erzeugt, einen richtig schönen Austausch. Wir haben ganz toll gegessen. Und wir haben dieses Jahr das Theater bekommen können in Dessau und eine deutlich größere Location, weil wir da so ein bisschen an die Kapazitätsgrenzen kommen,
ja, mit 50 Leuten. Muss man dazu sagen, also wir waren ja letztes Jahr beim To Be or Not To Be, also ein kleines, feines Restaurant mit einem grandiosen Koch, dem Tobi, ja, das war ja auch der Name. Und dieses Jahr wollen wir ja noch ein paar Gäste mehr in Dessau begrüßen, weil es letztes Jahr eben so viel positives Feedback gab und wir gar nicht genug Tickets für alle Interessenten hatten. Das heißt, für knapp 100 Menschen ist leider im To Be or Not To Be nicht genug Platz. Und da hatte ich jetzt letzte Woche eine Begehung für eine andere Location, nämlich das Anhaltische Theater, sehr zentral gelegen, wenig auch nur vom Bauhaus entfernt. Und da wird tatsächlich dieses Jahr sehr wahrscheinlich, es ist noch nicht ganz fest, aber unser Dinner stattfinden und gecatert wird natürlich von Tobi Felger, der das auch letztes Jahr schon gemacht hat. Und ja, findet am 10.12. statt, also einen Tag vor der eigentlichen Fachveranstaltung, das Networking-Dinner. Und am 11. Dezember, dieses Jahr, wie gesagt, im Dezember, weil das Bauhaus anders keine Kapazitäten hatte, gehen wir dann wiederum ins Bauhaus, in die Aula und haben dort dann das Fachprogramm. Und ja, Ticket gibt's ab sofort. Also hier einfach mal unverblümte Eigenwerbung. Man kann sich jetzt Tickets sichern. Mit dabei wieder der Fachtag, mit dabei das Networking-Dinner, was wirklich sehr, sehr schön war und natürlich auch so generell Snacks und alles ringsrum. Also ich würde mich da sehr freuen, wieder viele Gesichter, Bekannte und Neue in Dessau begrüßen zu dürfen.
Genau, Idee von der ganzen Veranstaltung ist wirklich fachlicher Austausch, unverblümt, Fuck-Up-Session am Vorabend. Wir wollen die drei Startups des Jahres küren, wo wir gucken, wer verändert wirklich die Branche, wer hat wirklich neue Konzepte. Wir haben tolle Referenten, einen richtig großen Raum. Also wer letztes Jahr dabei war, es war sehr kuschelig, kann ich sagen. Es war wirklich kuschelig. Und das war auch sehr, sehr schön. Und wir werden es dieses Jahr wieder kuschelig machen, aber im doppelt so großen Raum. Und geben alles, damit wir der Branche auch was zurückgeben können. Das ist unser Ansinnen. Und freuen uns auf jeden, der kommt. Dessau ist eine ganz tolle Stadt. Also alle, die da waren, haben gesagt, wieso habt ihr keine Stadtführung angeboten?
Ja.
Genau, ne? Aber wir haben halt gedacht, okay, wenn ihr dafür bezahlt, dann wollen wir euch natürlich auch einfach mit Inhalten vollpumpen und nicht mit einer Stadtführung. Und
ja, vielleicht der ein oder andere Vortrag zu viel.
Genau.
Das haben wir diese gelernt und für dieses Jahr, also viel Networking, viel fachlicher Input. Und genau. Ich habe immer gesagt, also wenn jeder Teilnehmer mindestens ein, besser zwei Sachen mitnehmen kann, die er dann bei sich wiederum einsetzen, die das Leben von ihm, seinen Mitarbeitenden oder auch den Bewohnern oder Angehörigen leichter machen, dann ist das Ziel dieser Veranstaltung erreicht. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass das passieren wird.
Und dass man neue Leute kennenlernt, die man danach anrufen kann, wenn man selber Probleme hat.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir voneinander lernen und uns die coolen Ideen gegenseitig rüberspielen, damit man sie dann bei sich einsetzen kann. Das ist Gold wert und davon leben wir und davon lebt die Branche und wir freuen uns auf jeden, der uns da in Dessau begleitet bei der Veranstaltung.
Ja, ansonsten, wie gesagt, Tickets gibt es auf pflegedigitalsummitalleszusammen.de oder ihr schreibt mich oder Peter oder ja, jemand sonst aus unserem Kosmos an, dann kriegen wir das hin. Ich freue mich. Peter, danke, dass du dir die Zeit genommen hast wieder für dieses Quartalsupdate. Es ist viel passiert und ich bin schon sehr gespannt, was uns in Q2 erwartet. Es ging für uns zumindest mit der Altenpflegemesse schon gut los.
Ich wünsche allen ein sehr, sehr gutes zweites Quartal und wir hoffen sehr, dass das, was wir eingangs gesagt haben, dass das unser Jahr wird, dass die Pflege nach vorne kommt, dass Tino Sorge Stabilität in die Branche bringt. Und ja, vielen Dank, Christoph. Hat sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.